Rewind. Das Leben und Aufwachsen in den 90ern aus der Sicht zweier Zeitzeugen. Jan Langfellner und Philipp Flenker.
Ja, das ist der Punkt, wo wir normalerweise uns gegenseitig begrüßen mit Hallo Jan und Hallo Philipp. Das Problem heute ist, Jan ist gar nicht dabei, denn Jan arbeitet an seiner Doktorarbeit in Physik und ist so beschäftigt, dass er es nicht schafft, auch nur eine Folge 90s Rewind mit mir aufzuzeichnen. Ja, und das habe ich zum Anlass genommen, mir eine Expertin auf einem Gebiet einzuladen, das ich selber oder das Jan und ich selber gar nicht gut abdecken können. Nämlich allen voran ist sie eine Frau und war in den 90ern natürlich ein Mädchen und hat quasi all diese Themen, die wir jetzt aus einer jungen Perspektive besprochen haben, natürlich alles komplett anders erlebt und wird uns heute von vorne bis hinten erzählen, was wir da alles schon falsch geredet haben. Hallo Alexa.
Hallo Philipp.
Möchtest du dich selbst noch kurz vorstellen?
Ja, was gibt's zu mir zu sagen? Du hast schon recht, ich war in den 90ern ein Mädchen. Ich war mit euch befreundet, bin das auch immer noch und bin da wahnsinnig stolz drauf. Inzwischen bin ich verheiratet und habe auch zwei Kinder. Höre euren Podcast gern, bin sehr gespannt, was wir heute zusammen erzählen werden.
Ja, das heißt, ich sag mal, die zweite Hälfte der 90er haben wir dann, ja, nicht nur zu dritt, es gab natürlich noch einen größeren Freundeskreis, aber spätestens seitdem kennst du ja, Jan und mich.
Genau. Seit der 7. Klasse, ja, schon eine ganze Weile.
Ja, mein Gott, da fühlt man sich richtig alt.
Ja, das ist richtig.
Gut, wir haben in der ersten Episode über Sammelleidenschaften und Sammelstücke gesprochen. Mhm. Wollen wir damit vielleicht einfach einsteigen?
Auch gerne.
Also wir hatten ja zum Beispiel die größte Reaktion auch bei unseren Hörern hat ja hervorgerufen, dass ich eine Diddle-Plüschfigur hatte. Vielleicht fangen wir einfach mal mit Diddle an. Weißt du, warum ich eine Diddle-Plüschfigur hatte?
Ich weiß nicht, warum du eine Diddle-Plüschfigur hattest. Hat sie dir jemand geschenkt? Das war mein Gedanke. Du hast sie geschenkt bekommen.
Ja, also gekauft haben werde ich sie mir vermutlich nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mit meinem schmalen Taschengeld damals mir gedacht habe, jetzt kaufe ich mir eine Diddle-Maus. Ich wüsste aber auch nicht, wer die mir geschenkt haben sollte. Keine Ahnung.
Also ich habe schon überlegt, ob ich die dir geschenkt habe oder jemand anderes, also ein anderes Mädchen aus dem Freundeskreis, weil wir die ja damals alle gesammelt haben. Und ich weiß es aber nicht mehr. Also ich kann mich nicht daran erinnern, eine Diddle-Plüschfigur verschenkt zu haben. Ich habe auch selbst keine besessen.
Ja, noch mysteriöser ist ja auch, ich weiß auch gar nicht, wo die hingekommen ist hinterher. Also ich werde sie nicht weggeschmissen haben, aber irgendwann war sie da und dann war sie irgendwann wieder weg.
Oh Gott. Das ist ein Mysterium, aber ich kann es, also ich kann nicht mal den Anfang lösen. Ich weiß es nicht. Die Diddle war ja allgegenwärtig, war einfach überall vertreten. Ich glaube, bei den Jungs nicht so sehr, aber bei uns Mädchen in der Klasse. Wir haben ja echt die Bleistifte und die Federmäppchen und Aufkleber und Postkarten und Karo-Papier, Briefpapier, was da alles gab, haben wir eigentlich alles gehabt. Außer Plüschfiguren, die hatte ich nicht.
Aber was hat denn den Reiz an Diddle ausgemacht? Warum hat man jetzt ausgerechnet Diddle als Mädchen haben wollen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das war so ein Trendding. Also da kam dann diese Maus auf, die war irgendwie niedlich. Da stand dann so ein lustiger Spruch dabei oder ein freundlicher Spruch oder so ein Hab-dich-lieb-Spruch. Und das will man ja auch irgendwie ausdrücken seinen Freunden gegenüber. Und dann kauft man das. Und dann hat sich da einfach so ein Trend daraus entwickelt, oder? Also so habe ich mir das jetzt im Nachhinein erklärt. Ich weiß, dass ich das damals auf jeden Fall ganz niedlich fand und eine witzige Idee. Und meine Freundinnen haben das ja auch gesammelt. Das war ein guter Grund, damit zu machen. Wir haben uns das dann immer gegenseitig verschenkt, ja.
Ja. Ich meine, heutzutage, wobei das ist vermutlich auch schon wieder ein bisschen out, aber es gibt ja auch dieses Sheep World mit diesen Schafen, ohne dich genau. Ist alles doof und so.
Genau. Und das war Diddle damals, ne?
Ah, okay, darauf wollte ich hinaus. Also, wenn es nicht die Diddle-Maus gewesen wäre, angenommen, es hätte die Diddle-Maus einfach gar nicht gegeben, dann wäre es vermutlich sowas wie Sheep World gewesen.
Ganz genau, so. Ja. Also, so denke ich das heute auch, wenn ich mir diese Sheep World und es gab dann auch noch. Da habe ich überlegt, ob das ein Bär oder eine Maus sein soll. Es gibt noch so ein ähnliches Tier, das mich an die Diddle-Maus erinnert hat, auch mit so Karten und Sprüchen. Ich glaube, das soll ein Bär sein. Aber das ist das gleiche Prinzip. Man verschenkt es seinen Freunden und es ist irgendwie ein netter Spruch dabei und man drückt damit was aus und ja, das wird halt groß aufgezogen. Dann kann man auch vom Radiergummi bis zum A4-Blatt alles damit kaufen.
Ja, ich erinnere mich auch noch deutlich daran, dass ich weiß nicht, wer das war, aber einige auch quasi einzelne Blätter, nur ein Blatt aus einem Block in so einer
Genau.
Klarsichthülle dann auch hatten, damit das auch ja nicht verknickte, weil dann
Ja.
hatte einer quasi den Block und konnte dann mit den anderen Leuten tauschen oder so.
Ganz richtig, da sprichst du mit jemandem, der das so hatte. Ich war da damals auch mit dabei. Das war ganz wertvoll. Ja. Das waren unsere Diddleblätter. Die Blöcke waren ja teuer und gab es ja auch in A4 und ganz klein, also und kleiner und mit verschiedenen Motiven immer pro Block. Aber es war eben teuer, sodass eigentlich eine alleine sich jetzt nicht jeden Block, der rausgekommen ist, kaufen konnte oder wollte. Genau wie mit diesen Postkarten, das war das Gleiche. Mit dem schmalen Taschengeld war das einfach nicht im Budget. Und dann haben wir also die Blöcke gekauft, was uns gefallen hat. Da ist dann, jeder hat einen anderen Geschmack, das kam uns dann zugute und eben untereinander getauscht. Entweder ein Blatt gegen ein Blatt oder auch mal irgendwie mehrere Blätter, ja, das war nicht unbedingt festgelegt, aber ich glaube so 1:2, also dass ein Blatt wertvoller war als jetzt ein anderes, das haben wir nicht gemacht, sondern schon immer gleiche Menge gegen gleiche Menge getauscht, ne? Und man dann die Diddelmaus mit Blume oder mit Stern oder so war dann immer unten drauf, es war ja im Prinzip sonst nur ein normales Karo-Papier.
Und habt ihr die Blätter denn dann eigentlich auch jemals wirklich beschrieben, also so wie man sie benutzen sollte, oder?
Das ist mit dem Rest des Blocks passiert, ne? Also ich habe das so gehandhabt. Ich habe natürlich also ein paar Blätter vertauscht, dann getauscht und ein paar Blätter behalten und den Rest, der dann noch übrig blieb, den haben wir dann beschrieben. Also ich habe auch heute keine Diddle-Blöcke mehr. Ich weiß nicht, wo die alle hingekommen sind. Ich werde die wohl im Umlauf haben beziehungsweise vollgeschrieben haben und dann waren sie weg.
Oder die werden zusammen mit meiner Diddle-Plüschfigur sich aufgemacht haben zum Heimatplanet der Diddles und
Vermutlich,
haben
ja.
einfach die Erde verlassen.
Also das kann sein,
Aber
gewesen.
hat man denn dann auch, wenn man jetzt diesen Block hatte, hat man da denn auch, ich sag mal, so einfachere Sachen wie einen Einkaufszettel oder so Hausaufgaben oder so auf die Blätter geschrieben? Oder waren die denn schon so besonders, dass man die jetzt nur für andere Dinge aufgehoben hat? Ich meine, es gab ja in den 90ern zum Beispiel Briefbücher, da werden wir ja irgendwann mal in einer Episode über Schulleben oder so noch reden müssen.
Oh, ja.
Da weiß ich, dass diese Briefbücher auch teilweise Briefhefter waren, also Mappen, in denen man dann halt seine Blätter reingeheftet hat. Ja, und während wir pragmatischen Jungs einfach das alte Endlospapier aus dem Nadeldrucker gezogen haben und da reingepappt haben, habt ihr Mädchen dann ja die schönen, tollen Diddle-Blätter mit den farbigen Stiften da beschrieben und reingeheftet.
Ja, dafür war das ja da. Also wie gesagt, das hat ja auch alles so ein Freundschaftsbezug. Das hat man ja nicht für irgendwen gemacht, ne? Wenn da hätte ja jeder kommen können, und der hätte nur die kalte Schulter gezeigt bekommen, aber sicherlich nicht das feine Diddelpapier. Das haben wir ja für unsere Freunde gemacht, ne? Und so untereinander war das einfach so ein Freundschaftsbeweis. Ja, ich zeige dir was Schönes, das habe ich mir hier hart erarbeitet von meinem Taschengeld gekauft und dann schreibe ich dir noch was Nettes dazu. Ja, also für einen Einkaufszettel oder Hausaufgaben kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass ich das verwendet habe. Vielleicht, ja, vielleicht habe ich auch mal Hausaufgaben draufgeschrieben, wenn das alles war, wo ich Hausaufgaben hätte draufschreiben können. Einen Einkaufszettel habe ich da bestimmt
Ja.
nie draufgeschrieben. Und ansonsten haben wir Briefchen draufgeschrieben, genau, ja. Also vor den Briefbüchern, das ist ein schönes Thema übrigens, Briefbücher. Aber vor den Briefbüchern gab es ja einfach nur sich Briefe zu schreiben, also normal auf Papier in den Umschlag und in der Klasse dann auszutauschen. Und da haben wir dann dieses Diddelpapier auch
Ja.
für genommen.
Ja, also wo wir gerade bei den Briefbüchern sind, ich habe das eben so ein bisschen lachend gemeint, dass wir da halt einfach dieses alte Endlospapier aus dem Drucker gezogen haben. Aber ich erinnere mich jetzt auch noch dran, ja, auch wenn es vielleicht ein bisschen lustig klingt, aber wir so auf der Jungsseite haben uns halt auf eine ganz andere Art und Weise auch sehr Mühe gegeben, diese Briefbücher richtig zu gestalten. Ich habe auf jeden Fall, auch wenn es erstmal so unpersönlich klingt, habe ich immer oder oft einen Computer benutzt und die Sachen ausgedruckt. Vor allen Dingen aber halt auch deswegen, weil meine Schrift so wahnsinnig schlecht war und ich deswegen mir die Mühe gemacht habe, es abzutippen. Ich konnte damals auch sehr, sehr langsam tippen. Somit war schon die Tatsache an sich, dass ich es getippt habe, eine sehr große Sache. Und dann hat man sich noch die Schriftarten toll ausgesucht. Man hatte ja nicht einen großen Farbdrucker, das heißt, da hatte man nicht so viel Spielraum, irgendwelche Grafiken oder sowas zu machen. Aber ich weiß doch, ich habe mir Mühe gegeben. Aber das Problem ist ja auch, man konnte halt tolles Papier, so Blockpapier oder so, konnte man ja nicht in den Drucker geben, sondern man musste halt nur das Papier nehmen, was halt da war. Und das war am Anfang dieses Endlospapier mit diesem Lochrand. Ja, und später, weiß ich noch, das hatten wir aus irgendeinem Grund gelbes Papier. Und dann habe ich das gelbe Papier manchmal genommen und darauf halt dann die Beiträge für diese Briefbücher gedruckt. Also das war dann so unser jungenhafter Beitrag, sage ich mal, zu einem schönen Briefaustausch.
Genau, ja. Und buntes Papier, also auch wenn jetzt keine Diddlemaus drauf war, war ja auch immer was Besonderes und schön anzusehen und wertvoll.
Das wäre ja auch eine Erklärung für meine andere Frage, die ich mir schon so ein bisschen aufgeschrieben habe. Und zwar habe ich mich immer gefragt, warum ihr immer unterschiedlich farbene Stifte hattet. Also nicht nur wie, also ich hatte blau und schwarz und dann weiß ich noch, dann hattet ihr grün und lila und rosa und ganz viele Facetten, die man als Junge gar nicht aussprechen konnte als Farben. Hing das dann auch damit zusammen?
mit den Briefbüchern, mit den Little Boysen, das waren diese, die kamen dann irgendwann auf, diese Gelstifte. Und es gab dann endlich mal Stifte, also abgesehen von Buntstiften und Filzstiften, die man ja kannte, auch im Schulalltag, die waren ja normal, aber diese Gelstifte waren dann neu. Und die gab es dann mit Glitzer und in Gold und Silber und irgendwie Sonnengelb und hast du nicht gesehen, Pastellfarben und alles Mögliche. Und das war dann neu und reizvoll. Da konnte man ja wieder mit gestalten, teilweise aus Spaß an der Freude herzeigen, was man alles für schöne Farben hatte. Ja, konnte man damit gut schreiben. Wir haben aber manchmal auch in den Briefbüchern und Geschichten ausgedacht. Und da gab es dann verschiedene Personen, die hatten auch alle eine Sprechrolle. Und dann hatten wir pro Person eine eigene Farbe. Ja, wenn du da fünf Charaktere dir ausgedacht hattest, hat halt jeder Charakter in der eigenen Farbe gesprochen. Dann hast du halt immer den Stift jetzt hergenommen, um anzuzeigen, welcher Charakter gerade spricht. Und dafür waren die gut.
Also ich weiß noch, dass unsere Lehrer das ziemlich in den Wahnsinn getrieben hat. Also ich erinnere mich noch ganz deutlich an eine Geschichte, wo eine Mitschülerin von uns mit einem relativ hellgelben Gelstift eine Klausur geschrieben hat oder einen Aufsatz oder irgendwie sowas. Als der Lehrer diese Arbeit quasi hochhielt, sah es von Weitem so aus, als wären das eine große Menge unbeschriebener Blätter, weil dieser Stift so hell war, dass es kaum zu erkennen war, von Weitem. Und vom Nahen war es natürlich für den Lehrer auch sehr schwierig, das ganze Ding dann zu korrigieren hinterher.
Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich kann mich echt nicht daran erinnern, dass das passiert ist, aber wie lustig.
Da gab es dann auch so Diskussionen, ob man dann in Klassenarbeiten, ob man dann nur schwarz oder nur blaue Stifte benutzen darf, was mich plötzlich vor ein Problem stellte, weil ich nämlich zu der Zeit dann in meinem Füllfederhalter grüne Tinte hatte, die dann auf einmal nicht erlaubt war und so. Und das sind dann so die kleinen Schuldramen.
Ja, da kann ich mich auch erinnern, es gab dann ja auch Tinte in Pink und Grün und Braun habe ich gehabt und halt mit so einem Kalligrafiefüller noch. Da habe ich dann auch in meine Schulhefte mitgeschrieben, genau. Und dann hieß es doch irgendwie, Rot wäre für die Korrektur, also für Fehler, und Grün wäre auch dem Lehrer vorbehalten, um was ins Heft zu schreiben. Und das war schwierig. Ja, es war eine ganz bunte
Aber
Schulzeit.
Was ich mich frage, wie konntet ihr denn in normaler Zeit die Klassenarbeiten schreiben? Weil gerade die eine Mitschülerin, die diese gelbe Schrift auf weißem Grund hatte, da weiß ich auch, dass sie keinen I-Punkt hatte, sondern so ein I-Kreischen, was natürlich ein bisschen länger dauert, als so ein Punkt über so ein I zu hauen. Und da habe ich mich immer gefragt, wenn die da erstmal mit ihrem Diddlepapier und den Kalligrafiestiften und den Gelstiften ankommt und dann aus jedem I noch so einen Kreis spendiert, wie kommt die denn in der Zeit, die man hat für so eine Klassenarbeit, überhaupt über die Überschrift hinaus?
Das ist eine gute Frage, Philipp. Ich habe meine Klassenarbeiten ja immer konzentriert geschrieben, weil das war Arbeit, da steckt ja ein Wort drin, Klassenarbeit, und da wollte ich auch weniger was gestalten, da wollte ich fertig werden. Ich habe die Gelstift und mein Dillepapier und meinen Kalligrafiefüller habe ich meinen Freunden vorbehalten, also im privaten Bereich verwendet, wenn man jetzt so sagen will. Ich glaube, alles andere ist Gewöhnung. Oder vielleicht ist sie ja auch gar nicht fertig geworden. Ja. Ich weiß ja nicht, ob sie eine gute Note hatte. Kann ja sein, dass Teile gefehlt haben.
Das ist aber einfach nicht aufgefallen.
Das ist nicht aufgefallen, das hat man nicht gesehen.
Genau, das wollte ich auch sagen. Er hat einfach mit Gelb geschrieben, hinterher war nichts mehr zu sehen und dann hat sie gesagt, ja, aber es ist doch alles da. Und dann muss der Lehrer das so glauben oder auch nicht.
Nee, also ich habe das wirklich rein privat verwendet mit dem Kalligrafiefüller, das gebe ich zu, aber es war ja auch nicht weiter schlimm, habe ich auch in meine Schulhefte geschrieben, vielleicht auch in Klassenarbeiten geschrieben, nur da war auch keine gelbe Tinte drin, das konnte ich ja dann selbst nicht lesen, das hätte mich ja selbst gestört.
Ja, ist ja auf jeden Fall mal interessant, da deine Perspektive zu hören. Was ich mich natürlich auch frage, ist, wo wir gerade auch beim Thema Schule sind, in den 90ern kam ja Magic the Gathering auf den Plan. Dieses Sammelkartenspiel in der Fantasy-Welt angelegt, da haben in der Sammelepisode Jan und ich darüber berichtet, dass uns selber das relativ kalt gelassen hat, vor allen Dingen, weil es recht aufwendig und recht teuer war. Mich interessiert jetzt natürlich, wie du das wahrgenommen hast, dass da auf dem Pausenhof dann auf einmal die ganzen Jungs mit ihren riesigen Sammelkarten angerückt sind.
Ja, das Magic war ja so ein bisschen cool, ne? Also auch für Mädchen war es einfach so ein bisschen cool, weil ja schöne Bilder drauf waren. Das ist so ein Fantasy-Setting und da sind dann eigentlich ganz stimmungsvolle Bilder drauf. Es gibt ja Länderkarten und die haben dann immer so einen Wald oder halt Berge oder was auch immer da drauf. Und dann gibt es noch die Zauberkarten, also so Spruchkarten an sich. Und da ist dann auch irgendwie so ein cooles Fantasy-Motiv drauf. Und wenn man das mag, dann sind diese Karten auch erstmal ästhetisch, künstlerisch sehr interessant. Das Spielprinzip an sich habe ich tatsächlich bis vor kurzem nie begriffen. Aber gut, dass da jemand was sammelt und die Jungs da ihre Ordner zücken und sich dann da duellieren mit den Karten, das habe ich so von Weitem mir quasi angeguckt, fand das ganz nett. Habe mir das auch manchmal erklären lassen, aber eigentlich war die Erklärung dann schon wieder langweilig. Ich habe es nicht so richtig verstanden und dann hatte ich mir die Karten auch irgendwie mal angeguckt. Ich weiß, ich habe gleich auch diese Ordner durchgeblättert, die waren ja auch so richtig schön, wo man eine Karte, ein Fach hatte, so richtig schön sortiert, dass du direkt eine schöne Übersicht hattest. Und wenn die gerade nicht gespielt haben, konnte man sich gut hinsetzen und das durchblättern. Dann hast du halt dein künstlerisches Wissen verlangen gestillt und hast den Ordner dem betreffenden Jungen zurückgegeben und das war gut. Ja, bis vor kurzem. Mein Mann hat damals auch Magic gespielt und er hat es jetzt geschafft, mir die Regeln zu erklären. Wir haben tatsächlich vor kurzem auch mal ein paar Duelle gegeneinander gespielt.
Ja, du hast ja eben gesagt, die Bilder haben so ein Fantasy-Setting. Man muss dazu sagen, dass du ja recht Fantasy-begeistert bist. Kann mir aber gut vorstellen, dass Leute, die da einfach keinen Draht zu haben, das dann vielleicht auch gar nicht so spannend dann fanden.
Dann wahrscheinlich langweilig finden, ja. Deswegen dachte ich ja, wenn man das mag.
Es gab ja so ein paar Sammeltrends in den 90ern, die halt, ja, ich sag mal, aus unserer Jungsperspektive auch den Pausenhof beherrscht haben. Also das heißt, die Pausen fingen an und anfangs der 90er waren es dann Caps und Gogos, also so kleine Gummifiguren oder kleine Papierscheiben, die sich aber auch im Motiv deutlich an Jungs richteten, mit kleinen Monstern oder mit Skatern oder so. Dann später wurde es dann zu Magic, da haben wir uns dann abgekoppelt und haben einfach Skat gespielt.
Genau.
Und jetzt frage ich mich natürlich, gab es da so was Vergleichbares nur für Mädchen so? Also hat man sich auch mit irgendwas, was man tauschen konnte, auf dem Schulhof getroffen? Kann ja sein, dass da was einfach an uns vorbeigegangen ist.
Ja, aber das ist dann vielleicht auch an mir vorbeigegangen. Also wir haben halt in den Pausen unser Little-Papier getauscht, das weiß ich noch.
Ja.
War ja auch ähnlich sortiert wie die Magic-Karten, so in Ordnern, ne? Dass es halt schön bleibt. Ansonsten gibt es mit Sicherheit viel, was damals Mädchen angesprochen hat, was aber an mir vorbeigegangen ist. Jetzt war ich aber vielleicht auch nicht das typische Mädchen. Ja, ich habe da auch einen sehr jungslastigen Freundeskreis gehabt und kann gut sein, so Sticker haben wir noch gesammelt. Ja, da haben wir noch mal getauscht vielleicht, obwohl das ja im Gymnasium schon wieder vorbei war. Das war ja eher so Grundschulzeiten dann in.
Ja, und Sticker gab es auch für beide Geschlechter. Da gab es die Gespenster und die, weiß ich nicht, Dinosaurier für Jungs und auch die, ich sag jetzt mal, Pferdchen und Prinzessinnen oder so für Mädchen.
Also genau,
da wurden schon beide Klischees deutlich bedient. Aber ich habe ja auch meine Frau und auch meine Schwester befragt zum Thema Sammeln in den 90ern und insbesondere hinsichtlich, ob es auch so Sammelspiele oder so gab. Mhm. Und abgesehen von so Diddle oder Diddle-ähnlichen Sachen, wussten die jetzt auch nichts zu sagen. Also es scheint eher zu sein, dass sich mit Sammelspielen eher, dass damit eher Jungs angesprochen werden.
Okay.
Ja, zum Ende unserer Sammelepisode haben Jan und ich die steile These aufgestellt, dass einerseits Sammeln ein natürlicher Prozess bei Kindern ist oder bei Jugendlichen. Mhm. Man fängt an zu horten, man sammelt und dass sich viele Trends auch wiederholen, eben wie Caps und Gogos zum Beispiel. Aber andererseits, dass es in den 90ern doch schon deutlich mehr Müll oder Tant oder Kram gab, den man einfach gesammelt hat, wie halt irgendwelche Magazine, wo man sammeln konnte und so. Mhm. Wie würdest du das denn sehen? Ist Sammeln tatsächlich eher ein Ding der 90er oder?
Nee, ich will euch da widersprechen. Also ich sehe das ganz anders. Ich sehe halt eher, jede Zeit hat so ihre Sammelobjekte, ja. In den 90ern hatten wir halt unsere Diddle und Sticker und was auch immer. Und jetzt, ja, manchmal sind es die gleichen Sachen in einem anderen Gewand. Also statt Diddle ist es jetzt halt dieses, was du sagtest, hier Sheep World. Sticker gibt es mit Sicherheit immer noch. Da laufe ich auch manchmal, wenn ich in der Post bin, sehe ich die noch. Es gibt immer noch Sammelkartenspiele. Also Magic läuft ja nach wie vor, aber es gibt jetzt auch dieses Yu-Gi-Oh! Da werden Turniere ausgefochten, da sind dann schon kleine Kinder mit dabei, die ganz aufgeregt sind. Ja, es sind andere Gegenstände, manchmal auch einfach ähnliche Gegenstände in einem anderen Team sozusagen, aber nach wie vor wird gesammelt. Und mein kleiner Sohn, der sammelt ja jetzt schon Stöcke, das habe ich als Kind damals auch gesammelt. Also ich glaube, das ändert sich nicht. Ich glaube nicht, dass die 90er sammellastiger waren als jetzt. Es war aber mehr in unserem Fokus, weil wir ja selbst betroffen waren.
Ja, das ist dann ja, hast du ja die steile These, die natürlich nur der Jan aufgestellt hat, mit der ich hiermit nichts zu tun habe, hast du dann ja jetzt erfolgreich demontiert.
Ja, so mache ich das.
Gut, hast du noch was zu Sammelleidenschaften zu sagen? Sonst würde ich einfach ein Thema weiterspringen.
Komm, spring mal weiter.
In unserer zweiten Episode ging es um Trickserien. Da haben wir eine ganze Reihe an Trickserien vorgestellt und auch versucht zu erklären, wie sie uns berührt haben oder auch nicht. Mussten uns dann aber hinterher große Listen anhören, die wir vergessen haben. Also dazu muss ich direkt erstmal sagen, dass man natürlich nicht alle Trickserien nennen kann. Und dann ist auch die Sache, dass wir uns bemüht haben, den Fokus auf Trickserien der 90er zu halten. Zwar haben wir ein paar reingenommen, die in den 80ern anfingen, aber nur, wenn sie wirklich in den 90ern rauf und runter liefen. Das nur so für alle Hörer, die sich beschwert haben, müsse halt schlucken. Naja, dann haben sich aber Leute gemeldet und haben gesagt, sie würden total gern die Sichtweise einer Frau oder eines damaligen Mädchens an Sailor Moon mal hören. Weil ich damals ja immer nur mit viel M und Ö und Wenn und Aber von meiner Schwester und von meiner Frau berichtet habe.
Ja.
Und du hast ja Sailor Moon geguckt.
Ich hab nicht nur Sailor Moon geguckt, ich habe Sailor Moon gesammelt. Das können wir also nahtlos an die Sammelstücke anknüpfen. Sailor Moon Merchandise habe ich damals gesammelt. Ich hatte die ganzen Musik-CDs, ja, also da gab es dann Musik zur Serie, da gab es mehrere CDs. Dann so ähnlich wie bei Bravo Hits gab es auch einfach so Mix-CDs, halt mit Sailor Moon-Bildchen vorne drin. Und da waren dann als besonderes Extra auch immer so ein paar original japanische Songs mit drauf aus der japanischen Sailor Moon Serie. Das war ganz fantastisch. Da hatte ich, also ich weiß nicht, ob ich alle hatte, aber ich hatte auf jeden Fall sehr, sehr viele. Da ist viel Taschengeld reingeflossen. Da gab es so kleine Tattoos, ne, wo man so mit Wasser auf die Haut macht und Abziehtattoos halt. Da hatten wir dann auch welche, haben wir in Briefbücher geklebt. Ja, und geguckt habe ich es natürlich auch. Das war dann nachmittags auf RTL 2, glaube ich, damals. Da war es manchmal schwierig. Da habe ich dann mit meinen Eltern manchmal um den Fernseher gerungen. Ich habe gesagt, ich muss jetzt meine Sendung gucken. Und das hat auch oft geklappt, manchmal nicht, weil wir was anderes vorhatten. Aber ich saß da sehr regelmäßig und habe mir diese Sendung angeguckt und bin, also es nach wie vor nimmt es einen großen Raum in meinem Herzen ein.
Ja, also ich habe ja auch viel geschaut. Für alle, die vielleicht sich da an die Episode nicht mehr erinnern, meine Schwester hat das ja sehr viel geschaut und der Deal war, ich schaue mit ihr zusammen Sailor Moon, sie schaut mit mir zusammen Star Trek, was ziemlich kurz danach lief. Ich glaube, Sailor Moon lief um 2 und Star Trek um 3 oder sowas. Mhm. Aber was hat dich denn so fasziniert an Sailor Moon? Also warum hast du das denn geschaut?
Naja, also es sind verschiedene Dinge. Erstmal ist es halt, sind es nur Mädchen. Ja, da gibt es diesen Tuxedo Mask, aber den ignorieren wir jetzt mal. Im Prinzip sind es nur Mädchen und 5 Stück. Und die sind auch Teenager gewesen. Ich meine, so in der Serie sind die so 14 Jahre alt, zwischen 14 und 16. Und ja, das fängt an mit dieser Sailor Moon, die ja als normales Mädchen Bunny genannt wird und die ist so eine Heulsoße. Und im Verlauf dieser Sendung, dieser Serie, wird sie von Staffel zu Staffel immer selbstsicherer. Die baut dann richtig viel Selbstbewusstsein auf, die rettet ja auch jeden Tag die Welt vor irgendwelchen Bösewichten und bekämpft ganz, ganz üble Effekte und Monster und Dämonen und so mit ihren Freundinnen zusammen. Ja, da habe ich dann, also anders als die Erwachsenen, eben nicht komische, langbeinige, gezeichnete Mädchen gesehen, die sich irgendwie seltsam verwandeln und so, sondern halt diesen Zusammenhalt, diese Freundschaft, das, also ja, Teamwork und da ging es um Liebe und Gerechtigkeit, dass das also ganz viel überwinden kann und man am Ende als die Guten eben gewinnt. Das war sehr wichtig und sehr aufbauend damals, ja.
Ja, ich meine, das war ja auch, wenn die um die 14 Jahre alt waren in der Serie, das war dann ja auch in etwa, so zumindest im Gymnasium, ja auch dein Alter, ne? Also unser Alter damals.
Genau, das war genau, wir waren da die Zielgruppe und es war auch sehr auf uns Mädchen auch zugeschnitten, ne? Ganz klar. Was halt schön war, die haben mit ihren Alltagsproblemen zu tun gehabt, die hatten Streit untereinander, die haben sich verliebt, ja. So die Themen, die halt Teenager auch irgendwie bewegen, waren da schon auch vertreten. Und dann gab es halt immer noch dieses, okay, alles, was jetzt in unserem Privatleben war, das legen wir jetzt mal zur Seite. Und da ist jetzt ein gemeinsamer Feind, der irgendwie unsere Erde, unsere Stadt, wie auch immer, bedroht. Und den gehen wir an. Und das ungeachtet aller Streitigkeiten, allem, was vorher war, halt gemeinsam, ja, mit so einem riesen Zusammenhalt. Das war schön.
Ja. Also ich erinnere mich noch, du hast ja eben den Tuxedo Mask gerade ausgeklammert. Der war ja der einzige, der mich so ein bisschen, ja, was heißt interessiert, also auf den ich halt so geguckt habe, wenn der denn mal vorkam, weil er war ja doch eher eine Nebenrolle. Ja. Was vielleicht auch wieder mit so Identifikationspotenzial zu tun hat. Also so eine Serie, die man sich mit der eigenen Schwester angucken muss, quasi gezwungen wird, weil man die einzige Alternative ist, nicht Fernsehen zu gucken. Also quasi gibt es keine Alternative. Dann guckt man natürlich danach, dass man irgendwie vielleicht doch was an der Sendung findet. Und da fand ich den eigentlich, ja, zumindest so leidlich interessant. Also er war halt zumindest ein Junge und der war ja auch einigermaßen cool. Also der hatte seine komische Maske, ich glaube, der hatte auch so einen Hut, weiß ich gar nicht.
So ein Zylinder, ja.
Ja, genau, Zylinder
und Umhang.
Umhang, ja, das sind ja schon mal richtig gute Punkte. Und dann hat er immer mit Rosen um sich geworfen.
Ganz
das war immer
genau.
Cool. Der kam immer irgendwo rein und bäm, hat er irgendwo eine Rose hingeworfen und alle, da ist Tuxedo Mask. Total cool.
Ja, der hat ja auch so ein cooles eigenes Theme gehabt, ne? So ein Entry-Theme, wenn er da reingekommen ist. Mich hat ja das Rosenwerfen eigentlich immer nur genervt. Der hat ja den Mädels dann die Show gestohlen. Ja, alle gucken ja diesen Tuxedo-Mask an. Das war aber, die Sailor Moon war ja in den verliebt. Und das ist ja später auch ihr Freund und auch ihr Mann geworden. Ne? Das, also von der Warte her, die wussten das ja eine ganze Zeit lang nicht. Und irgendwann haben die es dann rausgefunden. Und dann war das halt so. Da konnte ich den auch akzeptieren. Ja, dann gehörte dann halt dazu. Aber am Anfang habe ich gedacht, was ist denn das jetzt? Und der hat ja sogar in der Folge, als Sailor Moon das erste Mal zu Sailor Moon wurde, also als Bunny sich das erste Mal verwandelt hat, kam Tuxedo Mask schon vor und hat sie gerettet. Das heißt, er war noch viel früher.
Gut, aber auf jeden Fall, Sailor Moon hatte also offensichtlich viel Identifikationspotenzial da für junge Mädchen?
Ja, genau, also für mich und auch in meinem Mädchenfreundeskreis war das so. Das haben wir uns drüber unterhalten in der Schule, dann immer, hast du die Folge gesehen? Ja, und auch wie war denn das und so. Und es war ja wieder auch so ein Fantasy- und Magie-thematisch, ne? Das heißt, also es hat mich dann wieder angesprochen, weil ich ja auch einfach in die Richtung mich interessiert habe. Insofern war das eine schöne Sendung für mich. Und andere haben vielleicht auch andere Sendungen vorgezogen, wo es dann um Sport ging oder so.
Also zum Beispiel Mila Superstar, war das nicht so? Diese Volleyball-Sendung?
Genau, ja, die habe ich zum Beispiel nicht so intensiv verfolgt. Ne? Also ich kenne noch so ein bisschen das Titellied, da ist mir was in Erinnerung geblieben, also habe ich es wohl einige Male gesehen. Aber das hat mich nicht so sehr gereizt. Ich glaube, die Thematik wird ähnlich gewesen sein mit Freundschaft und Liebe und Teamgeist und Alltagsproblemen. Aber das Thema war halt Sport und auch noch Ball. Nee, das war gar nicht mein Ding.
Als ich mich nach dem Trickserien-Podcast mit meiner Frau darüber unterhalten habe, sagte sie auch, dass Mila Superstar einem, also nicht jedem Mädchen so eine Identifikationsfläche gegeben hat. Weil meine Frau hat halt früher, war so sehr auf diesem Prinzessin-Trip, so von den ganzen Prinzessinnen aus den Disney-Filmen, ob jetzt das Schöne und das Biest oder weiß ich nicht, wie sie alle hießen. Und Mila Superstar war ja nicht so prinzessinhaft, die war ja eher ja schon fast jungenhaft und was halt dafür sorgte, dass man sich als Frau da nicht so mit identifizieren konnte.
Genau, ich glaube, wenn man vielleicht irgendwie nur ein Sportfan war oder vielleicht selbst Volleyball gespielt hat, dann war das vielleicht eine schöne Sendung. Hat mich aber wirklich gar nicht gereizt. Also ich habe außer diesem Titellied, aber gut, das hörst du ja auch, wenn du wegsäppst, also zu spät weg selbst, kann ich mich da nicht an viel erinnern.
In der Trickserien-Episode kam schon wieder eine halbgare These auf, die natürlich nur der Jan verursacht hat und ich nicht. und zwar ging es so um Frauen- und Männerbilder, Klischeebilder, vielleicht auch Sexismus in Trickserien. Mhm. Und mein Beispiel damals war die Gummibärenbande. Wenn man sich die Gummibärenbande anguckt, das ist, ich sag mal, gutes Dutzend bunter Gummibären und die allermeisten davon bieten ganz viele Facetten von männlichen oder jungenhaften Persönlichkeiten. Der eine ist vielleicht ein bisschen gefräßig, der nächste ist verspielt, der nächste kann zaubern, der nächste ist verwirrt. Und es gibt aber nur zwei Facetten von weiblichen Persönlichkeiten, nämlich einmal die dicke, gemütliche Mutter, die immer kocht, und auf der anderen Seite eine Prinzessin. Und daraus haben wir konstatiert, dass sich das Fernsehen in den 90ern, die Trickserien, doch auch eher an einem jungen Publikum orientiert haben.
Und das kann gut sein. Also die gemütliche Mama, an die erinnere ich mich auch noch ganz, ganz gut. Aber das war in vielen Sendungen so. Also ich glaube, es gab irgendwie auch diese Spaltung in Jungs-Sendungen und Mädchensendungen und dann so ein Mittelteil. Ja, also Sailor Moon war halt eher die Mädchensendung. Ja, was gab es auf der Jungenseite? Ich weiß nicht, du hast Star Trek geguckt, das war halt kein Trickfilm. Ja. Aber gab es bestimmt genauso. Da fehlt mir jetzt die Expertise, ja, das habe ich vielleicht alles nicht so sehr mitgeschaut. Ich hatte auch keinen Bruder, mit dem ich das hätte gucken können. Gut, vielleicht war dann sowas wie Gummibärenbande einfach noch indifferenziert, an keinen bestimmten gerichtet. Aber du hast recht, es gab viele, viele männliche Persönlichkeiten da drin, aber wenig weibliche Persönlichkeiten. Und das ist seltsam. Ich weiß gerade, ich versuche zu überlegen, wie das in heutigen Trickserien ist, aber da weiß ich es gar nicht. Also meine Kinder sind noch zu klein, die gucken das noch gar nicht so. Ich würde jetzt erstmal sagen, das stimmt. Also ich denke, dass das Stereotypen bedient wurden und bestimmt auch noch werden. Und ich denke auch, dass das Fernsehen und die Sendung das brauchen, damit die Kinder sich damit identifizieren können, damit es da irgendwie einen Reiz gibt, es zu gucken. Es kann nicht zu indifferent sein, denn sonst fehlt wahrscheinlich was. Also ist ja auch in Erzählungen jeder Art so. Genau, bei den Turtles war es genauso, ne? Vier Turtles und das eine Mädchen, die Reporterin war, glaube ich, und sich auch immer in Schwierigkeiten gebracht hat.
Ja, das sieht man auch im unsäglichen Turtles-Film. Also den kann man sich heute gar nicht
mehr angucken. Ja, das ist auch alt, ne? Also die ganzen, wenn du Sagen und so weiter anguckst, das ist ja auch oft so, die Prinzessin retten in Märchen. Das Gleiche.
Gut, lassen wir mal die Frauenklischees hinter uns. du hast eben schon angesprochen, als du deinen ersten PC hattest, saßt du auch überhaupt nicht mehr vorm Fernseher. Das ist natürlich eine ganz perfekte Überleitung zum Thema das Internet.
Ja, das Internet. Das Internet kam bei uns im Haus leider erst sehr spät auf. Also du hattest es irgendwie wesentlich früher und hast dann die ganzen Anfänge alles noch mitbekommen. Ich bin quasi irgendwann in der Mitte dazugestoßen. Ich hatte der erste Rechner, den wir hatten, das war Windows 95. Und ich glaube, dass wir da noch kein Internet hatten, sondern das auch erst irgendwie später dazu kam.
Aber ich weiß, dass du zumindest teilweise mit uns in dieser neue Technologien-AG gesessen hast.
Genau, da war ich mit euch drin, ja. Und ich war wahnsinnig schlecht dabei, aber ich wollte da irgendwie mitmachen.
Ja, aber ich weiß halt auch noch, also das ist ja eine der bizarren Situationen von dieser neue Technologien-AG, ist dieses neue Medium E-Mail, wo wir dann auf einmal alle E-Mail-Adresse hatten. Und da saßen wir nebeneinander und haben nicht miteinander gesprochen, weil wir haben uns ja E-Mails geschickt.
Ja, die SMS der 90er.
Ja. Genau, endlich mussten wir nicht mehr miteinander reden.
Nicht mehr reden, endlich konnte man einfach still für sich in seinem Kopf denken und einfach nur noch schreiben. Das hat viel Weg gespart.
Genau.
Ja.
Aber okay, also du hast dann nicht in der Intensität wie Jan und ich vielleicht die ersten Stunden des Internets miterlebt.
Genau.
Aber du warst ja trotzdem da auch trotzdem noch relativ groß mit dabei.
Ja, genau. Das Internet war ja für mich eine ganz, ganz tolle Sache. Als introvertierter Mensch ist es ja fein, wenn ich nicht mehr irgendwie rausgehen muss, nicht mehr reden muss und nicht mehr telefoniere. Ich telefoniere nicht gerne. Also es war für mich super, dass ich dann mit meinen Freunden E-Mails schreiben und später ja auch chatten konnte in Echtzeit. Das war toll.
Ich wollte jetzt auch noch zwei, drei Dinge nachreichen, die mir in dieser Internet-Episode alle durch die Lappen gegangen sind. Und ich fange einfach mal bei einer Sache an. Und zwar können, glaube ich, die Leute, die das Internet der 90er nicht kennen, können, glaube ich, dieses Geräusch von Modems gar nicht mehr nachvollziehen. Dieses Geräusch, wenn man sich ins Internet einwählt. Ja. In der Episode haben Jan und ich das ja auch schon so festgestellt, es war damals eine Entscheidung, ob man drin war oder nicht drin. Nicht so wie heute, genau. wo man immer online ist. Und irgendwann hat man sich dazu entschieden, okay, jetzt gehe ich ins Internet. Dann drückte man auf so einen Button und dann gab es die unerträglichsten Fiepgeräusche in einer Lautstärke, die man gefühlt drei Häuser weiter noch hört. Und dann war man verbunden.
Und obwohl oder dieses, auch nicht.
Ja, oder auch nicht, das stimmt. Man muss sich das so vorstellen, die Datenübertragung funktionierte ja über Audio. Also im Prinzip haben sich die PCs gegenseitig angefiept und angepiepst und das lief über die Telefonleitung.
Genau.
Und das Modem, wenn es sich zu verbinden versuchte, öffnete die Telefonleitung. Das heißt, man hörte erst das Freizeichengeräusch, dann wählte es eine Nummer, dann wartete es, bis es Gefiepe gehört hat und fiepte dann wie blöd zurück. Hatte in unserem Haushalt aber öfters mal auch die Eigenschaft, dass es die Leitung geöffnet hat und dann aber jemand anders am Telefonieren war. Und man hörte dann aus dem Modem jemanden telefonieren und dann auf einmal, hör auf, geh nicht ins Internet, was soll denn der Scheiß? Weil man hatte ja damals nur eine einzige Leitung im gesamten Haus. Heute unvorstellbar.
Also ich glaube, es gab auch dieses Besetzzeichen, also man kam dann einfach nicht rein. Und wenn man drin war und jemand wollte telefonieren, dann wurde man ja auch so, also dann wurde man einfach angemeckert, dass man einfach rausgehen soll, wie lange man schon wieder im Internet rumhing und dass da ja auch nichts gäbe und dass das Telefonat jetzt wichtiger wäre, ne?
Naja, egal. Telefonieren ist ja auch total überbewertet.
Ja, tatsächlich. Also ich schreibe ganz gern, ich schreibe einfach lieber. Das ist aber so ein grundsätzliches Ding von mir. Ich war ja auch, das fing schon in der Schule im Unterricht an. Ich war mündlich grottenschlecht, weil ich einfach nichts zu sagen hatte. Also ich wusste dann die Antworten zwar alle und war schon klar, worauf die Leute alle hinaus wollten und so, aber ich wollte mich nicht beteiligen. Aber dann im Schriftlichen habe ich es total rausgehauen. Ja, der war dann prima.
Der Schriftliche ist ja auch, das kann man ja viel besser nochmal sich überlegen, redigieren, bearbeiten. Und auf einmal hatte man halt übers Internet, gerade mit der E-Mail, die Möglichkeit, ja, eine man hatte den Vorteil der asynchronen Kommunikation, man konnte also überlegen, was man denn schreibt und so, mit dem Vorteil der Echtzeitkommunikation gepaart, weil man musste nicht erstmal 2 Tage warten, bis der Brief ankommt, wie wenn man den per Post geschickt hat.
Eben.
Das war ganz toll. Und ich weiß auch noch, der Messenger ICQ hatte damals einen Modus, in dem man Echtzeit chatten konnte, wo, also schon in den 90ern, wo jedes Zeichen, das du getippt hast, sofort beim anderen auf dem Bildschirm war. Aber dadurch war dieser Vorteil der asynchronen Kommunikation weg. Weil du hast vielleicht, keine Ahnung, hast vielleicht erstmal einen Satz getippt, den du gar nicht, den du vielleicht, weil der zu gemein klingt oder so, willst du vielleicht gar nicht senden und dann bearbeitest du den nochmal. Aber in so einem Echtzeit-Chat siehst du den sofort und dann reagieren die anderen natürlich auch drauf und entsprechend hat sich das halt einfach nicht durchgesetzt.
Ja, also ich musste immer erst abschicken, bis der andere es gesehen hat. Ich habe vielleicht diese Funktion nicht aktiviert oder so.
Das war eine besondere Funktion. Das ging auch nicht bei jedem. Man musste ganz aufwendig, mussten die ICQs dann miteinander eine Verbindung aufbauen, was über das, instabile Internet der 90er auch nicht so eine einfache Geschichte war. Aber auf jeden Fall gab es das schon.
Ja.
Auf jeden Fall diese Modemgeräusche, das ist so, weiß ich nicht, das ist für mich so wichtig und so prägend, weil auch zum Beispiel, wenn man nachts ins Internet wollte, wie viele andere Jugendliche war ich eher nachtaktiv, hab liebend gern lange geschlafen und dafür dann bis morgens um 5 irgendwas gemacht. Und dann schallten nachts diese nicht abschaltbaren Modemgeräusche durchs Haus und man saß da schweißüberströmt in der Befürchtung, die Eltern würden es hören. Sie haben es zum Glück nie gehört. Naja.
Ja, die waren auch einfach laut. Also das kann man sich jetzt nicht, das war nicht so ein Hintergrundgeräusch, wo man drüber hinweg hört. Es war auch am Tage laut. Und da nachts sowieso alles erstmal laut ist, weil die Umgebungsgeräusche leiser sind, ist natürlich lautes Tagesgeräusch nachts einfach nochmal vielfach lauter. Ja? Also das war tatsächlich schwierig. Da ist es, also heute ist es einfach. Da kriege ich die E-Mails, habe ich ja wie SMS auf mein Smartphone bekommen und das war alles simpel.
Ja. Man darf auch nicht vergessen, dass die PCs der 90er nicht für den Hausgebrauch designt waren. Das waren, vielleicht 50 Zentimeter hohe beige Kästen, hässlich anzusehen, mit LEDs, die waren nicht designt. Das Gehäuse war ein Mittel zum Zweck. Also die Funktion, diese ganzen Metallteile zu beherbergen, war das Einzige, was beim Design von so einem PC im Vordergrund stand. Und die Software und die Modems waren auch nicht für den Hausgebrauch bestimmt, sondern für den Bürogebrauch. So, und im Büro oder in der Firma willst du halt wissen, ob dein Modem sich erfolgreich einwählt. Da denkt keiner daran, dass irgendein Jugendlicher bei sich zu Hause nachts dieses Modem benutzen möchte. Und erst heute mit diesen ganzen Design-Dingern und mit den besonders dünnen MacBooks und so, was weiß ich, wird eher darauf Wert gelegt, dass so ein PC auch ein Lifestyle-Produkt sein kann.
Weißt du noch, als das erste Rechnergehäuse in Schwarz kam?
Nee, das weiß ich
die,
nicht mehr
so das ganz. War die Neuerung. Plötzlich gab es die Dinge in Schwarz. Nicht in hässlich beige oder weiß, ja, sondern in Schwarz. Das war irgendwie. Boah, die Offenbarung. Also auch Monitore in Schwarz.
Ja, das stimmt. Das mit den Monitoren, das weiß ich noch. Ich weiß aber auch noch, dass es da so eine gewisse Case-Modder-Szene gab, die sich mit so kleinen Dremel-Dingern die bestehenden Gehäuse genommen haben und die dann aufgefräst haben, eine Plexiglasscheibe von innen reingeklebt haben und innen so kleine Lampen reingebaut haben.
Genau, ja. Aber irgendwie war das so eine modische Neuerung, ja, für zu Hause. Man konnte plötzlich seine Rechner auch in anderen Farben bekommen. Schwarz oder weiß.
Ja, aber das war ja auch nicht nur zu Hause, sondern man hat die Rechner ja auch zu LAN-Partys hingetragen.
Oh,
man
hat
die ja präsentiert. Das ist wie wenn man mit einem Hot Rod durch die Gegend fährt, den man sich moddet und wo man irgendwie Lowlights oder wie das heißt, unter das Auto klatscht, damit es schön leuchtet. Genauso seinen PC präsentiert.
Ich hatte das nie, aber ich erinnere mich, ich habe das gesehen, ja. Ja, auf der einen oder anderen LAN-Party ja auch mit dabei. Spärlich, aber ich war. Und es war so der Punkt, wo man auch, weil die Rechner so krass schwer waren, ne? Man war ja nicht einfach mit Laptop mitnehmen, da musstest ja die Eltern überzeugen, dass sie dich jetzt in irgendeinen anderen Ort oder in irgendein anderes Haus fahren mit deinem ganzen Rechnerprimborium.
Ja.
Und das erstmal ins Auto schleppen, dann wieder rausschleppen und dich da lassen, ja. Wo die sich auch gedacht haben, was zur Hölle macht ihr da? Und man konnte das so schlecht erklären, weil das halt so eine ganz eigene Welt von uns Jugendlichen dann auch war. Letztendlich wäre die normale Antwort gewesen, ja, wir spielen halt, aber warum man dann ganzen Rechner für braucht, das war, glaube ich, für die Erwachsenen auch schwierig zu erschließen.
Das stimmt, aber da ich darauf nochmal eingehe, muss ich nochmal auf den Punkt, den du gerade gesagt hast, noch kurz eingehen, nämlich was das auch für Massen waren, die man da mitgeschleppt hat. Erstmal der Monitor. Fangen wir mal oben an. Der Monitor, wenn man 20 Zoll hatte, was man hatte, nee, oder 17 Zoll war, glaube ich, damals so das, was man haben wollte. 15 Zoll war zu klein, 17 Zoll hatte man, wenn man cool war. Das waren Röhrenmonitore, das heißt, das waren bessere Fernseher, richtig, richtig schwere Dinger. So. Dann brauchte man Tastatur und Maus, natürlich nichts Wireless oder sowas, sondern auch richtig klobige große Teile. Dann noch das Gehäuse, also der PC selber, was ein Tower war. Ich glaube, der Jan hatte auch so ein Maxi-Tower, also wirklich ein halbe Meter großes oder vielleicht sogar noch größeres Ding. Oder halt der normale Tower, den ich eben schon beschrieben habe, im modischen Beige. Dazu eine unglaubliche Menge an Kabeln, also der Monitor braucht ein Stromkabel, die Maus hat ein Kabel, Tastatur hat ein Kabel, man braucht ein Netzwerkkabel, der PC selber braucht ein Kabel und so. Und dann noch eine ganze Menge an CD-ROMs, weil die ganzen Spiele wollen ja auch irgendwie gespielt werden auf so einer LAN-Party.
Hast du Lautsprecher gesagt oder Kopfhörer? Ne, haben wir auch
Ah,
mitgenommen.
das habe ich nicht mal gesagt. Genau, PCs hatten ja damals, haben sie heute teilweise auch nicht, aber damals war Lautsprecher am PC eher eine Ausnahme. Das heißt, man musste noch Aktivboxen mitnehmen oder, was ich aber eher nur in den seltensten Fällen in Erinnerung habe, tatsächlich Headsets beziehungsweise Kopfhörer. Kam auch noch dazu. Ja, und natürlich haben das die Eltern nicht verstanden, weil man muss, also meine Eltern sind Jahrgang 62, beide, also ich habe relativ junge Eltern. Und trotzdem sind die ja noch relativ unbeleckt von PCs oder Rechnern oder so aufgewachsen. Mein Vater war so gerade einer der ersten, die so vielleicht mal mit so einem Schneider oder so einem C64 oder so mal erste Gehversuche gemacht hatte. Aber das, was wir halt auf LAN-Partys zustande brachten, ist weit von dem, was er irgendwie aus seinen C64-Zeiten her kannte. Und meine Mutter, für die war das alles komplett Hexenwerk. Die wusste überhaupt nicht, was das alles soll und warum man so ein Arbeitsgerät, was eigentlich in der Fabrik besser aufgehoben wäre, quer durch die Stadt trägt zu irgendwelchen anderen Leuten und sich dann da mit denen irgendwie trifft. Man könnte auch Fußball spielen, so nach dem Motto.
Ja, genau. Und das war halt auch viel Aufwand. Und ich meine, bei demjenigen, bei dem man sich getroffen hat, der musste ja den Platz haben. Ich meine, wenn du dir fünf Leute einlädst, die halt jeder so einen Röhrenmonitor und den Tower dann mitbringen, ja, da musst du ja auch irgendwo stehen. Du musst genug Tische haben, du musst genug Steckdosen haben, genug Steckleisten haben. Und wenn man irgendwie was spielt, wo halt, also wo jeder für sich, also wo es einen Nachteil bringen würde, wenn die anderen sehen, was du machst auf deinem Monitor.
Ja.
Da musst du vielleicht auch verschiedene Räume haben oder dich irgendwie abgrenzen können. Also es war ja nicht nur zum Hinbringen schwierig, das war ja auch zum Beherbergen einfach ein Aufwand.
Ja, dazu kommt noch eine ganze Menge an Dingen, die einem erst quasi auf den zweiten Blick ins Auge fallen. Nämlich zum Beispiel die Stromversorgung musste das auch ertragen, dass auf einmal ganz viele Monitore, die haben ja früher echt eine gewisse Spannung gehabt, wenn man die gestartet hat. Also das Stromnetz muss das hinbekommen. Also ich weiß noch, an einem Ort auf den LAN-Partys flogen ständig die Sicherungen raus. Wenn jemand seinen Monitor eingeschaltet hat, zack, war die Sicherung raus und alle PCs waren erstmal direkt tot. Also das war halt schon enorm. Und also ich selber hatte zu Hause ein relativ kleines Kinderzimmer. Noch dazu hatte das eine ziemlich raumausfüllende Schräge drin. Und da ich oft auf LAN-Partys meiner Freunde war, hatte ich auch einmal den Wunsch, das bei uns auszurichten. Und da haben wir tatsächlich so eine Bierzeltgarnitur quer durch mein Zimmer gestellt. Es war total eng und durch diese ganzen laufenden Netzteile war es auch extrem heiß, aber es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Und das war auch der Moment, wo der Funke auf meinen Vater rübergesprungen ist, wo er nämlich das Spiel Worms auf unserem Monitor gesehen hat und gesagt hat, unfassbar, das muss ich auch machen. Und danach sind öfters mal LAN-Partys in unserem Hause haben da stattgefunden, aber zwischen meinem Vater und seinen Freunden.
Ach cool, das ist ja auch schön.
Die haben aber immer Worms
Super
gespielt, nichts
willkommen.
anderes.
Ja, gut, aber jedem das seine, aber immerhin hat er Freude dran gehabt.
Ja, genau.
Hervorragend. Ja, also bei mir im Haus, wir haben auch zur Miete gewohnt Und das wäre, glaube ich, schwierig geworden, da
Ja.
das zu beherbergen. Ich habe selbst keine LAN-Party gegeben, also ich war nie Gastgeber, aber ich habe so, weiß ich nicht, zwei, drei, vier Mal an LAN-Partys teilgenommen oder bin auch einfach mal so zu Besuch vorbeigegangen. Das konnte man ja damals auch machen, ne? Die Freunde haben sich alle zum Computerspielen getroffen,
Ja.
haben eine LAN-Party gemacht und wir sind dann, meistens bin ich mit einer Freundin, einfach mal vorbeigegangen, haben geguckt, was macht ihr denn da so? Und haben uns ein paar Stunden aufgehalten, ein bisschen hier über die Schulter geguckt, uns da mal dazu gesetzt und sind dann wieder heimgegangen. Das war aber auch schön, das war so eine passive Teilhabe
Ja, also das hatte ich so
dann.
tatsächlich sogar auch auf meiner Liste, so wie diese LAN-Partys auf dich gewirkt haben. Weil das Klischee ist ja, dass die Jungs als blasse Kellerkinder ihre PCs alle zusammenstellen und total technikbegeistert sind. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, so ein Netzwerk zusammenzubauen, das hat uns nicht begeistert. Das war der Weg und der war nervig. Und das Ziel war aber gemeinsam zu spielen und das war cool. Und jetzt, ja, interessiert mich natürlich, wie das auf Mädchen gewirkt hat in den 90ern.
Ja, also ich fand es spannend. Für mich war das spannend. Das war ein neues Medium. Wie gesagt, ich als introvertierter Mensch hat mir erstmal das Chatten sowieso und das E-Mail-Schreiben sowieso gefallen. Da war ich dem PC und dem Internet sehr dankbar, dass es mir das ermöglichte. Und dann kam da ja auch noch die Möglichkeit zu spielen auf und ich konnte das wieder mit meinen Freunden mir erschließen. Das fand ich gut, das fand ich toll. Und da ich auch nicht alle Spiele hatte, ja, das auch schwierig war, irgendwie mitzuverfolgen, was ist jetzt da neu und was ist interessant. Ich glaube, ihr hattet dann auch so Zeitschriften oder eine bestimmte Zeitschrift, die da immer wieder Reviews gemacht hat und ihr wusstet da besser Bescheid. Und da habe ich mich einfach dran geklinkt. Ich musste also nicht so viel Arbeit machen, aber ich habe die Früchte geerntet, ne? Ich habe mir da Wissen angeeignet mit euch und über euch und mit dem über die Schulter gucken eben auch so Spielerfahrung gesammelt, bis das dann alles so nach und nach auch bei mir mal aufkam. Es hat ja auch gedauert.
Ja.
Ich weiß nicht, was haben wir zusammen gespielt? Ich glaube, das war damals, bin ich zur LAN-Party gegangen, um mit euch Age of Empires zu spielen.
Ja, genau, das haben wir viel
Das hatte ich
gespielt.
nämlich gehabt und ich hatte das auch nur gehabt, weil das aus irgendeinem Grund kostenfrei irgendeiner Windows-Version beigelegt hatte.
Okay.
Ja, und deswegen hatte ich das. Also ich hatte ja sonst nicht so die Computerspiele.
Ja. Also über Computerspiele an sich wollen Jan und ich auch auf jeden Fall nochmal in epischer Breite sprechen. Erstmal dieses Magazin, was du eben besprochen hast, das war die GameStar. Gerade Jan war da ein ganz großer Fan von der GameStar. Ich selber habe sie mir praktisch nie gekauft. Ich fand nur Raumschiff GameStar ganz lustig. Der Rest, ich weiß nicht, also keine Ahnung, ich bin mit Spielzeitschriften generell nie warm geworden. Und anscheinend gehöre ich da nicht so richtig zur richtigen Zielgruppe. Aber auf jeden Fall, wir haben Age of Empires gespielt, wir haben Age of Empires 2 gespielt, wir haben Die Siedler, glaube ich, gespielt, wir haben Star Trek Armada gespielt, wir haben uns auch an Half-Life oder Counter-Strike versucht, was dann aber relativ spät war und wo wir auch halbherzig mal versucht haben, so einen Counter-Strike-Clan zu gründen, was natürlich alle in den 90ern gemacht haben. Wobei wir alle nicht besonders gut waren und allen voran war ich der König der ganzen Schlechten. Also ich war unfassbar schlecht. Da gibt es auch die schöne Anekdote, dass Ende der 90er ja langsam die Kugelmäuse, also eine Maus, die mechanisch durch die Drehung einer Kugel gesteuert wurde, auf dem absteigenden Ast waren. Und die laservisierten Mäuse, also die optischen Mäuse, auf dem aufsteigenden Ast waren. Und ich war einer der letzten, die so eine kugelbasierte Maus hatten. Und dann hab ich immer gesagt, ich bin so schlecht, weil meine Maus hängt. Weil die hat oft gehangen, die war auch oft relativ verdreckt, innen
Da
drin.
musste man die Kugel immer rausnehmen, um das zu putzen, ne?
Genau richtig
Oh,
so. Und
ja, das war ein Aufwand.
irgendwann hatte ich eine bessere Maus, aber ich war immer noch so schlecht. Und ja, seitdem ist das einfach, weil alle solche Erwartungen hatten, dass meine Gamer-Skills auf einmal durch die Decke schnellen, weil ich jetzt eine bessere Maus habe, wurden bitterlich enttäuscht, sodass mir der Jan heute noch oft genug vorwirft, wenn ich irgendwo in einem Computerspiel kläglich versage, ob das denn daran liegen würde, dass meine Maus hängt.
Ja, siehst du.
Ja, werde ich auch nicht mehr los, dieses Klischee.
Na ja, gut, das. Ja, was soll man
Naja.
sagen? Ne? Also eigentlich, wenn du mit dieser hängenden Maus gut gewesen wärst, dann wärst du mit so einer optischen Maus ja richtig gut gewesen. Weil wenn man ganz, ganz schlecht im Arbeitsgerät ein gutes Ergebnis erzielt, dann müsste man ja wirklich mit gutem Arbeitsgerät ein besseres Ergebnis erzielen. Aber ja, weiß nicht, Counter-Strike habe ich jetzt selbst auch nie gespielt. Das hat mir vom Thema auch einfach nicht gefallen. Das sage ich jetzt so. Ich weiß, es gibt viele, die das ganz begeistert gespielt haben. Das ist ja auch in Ordnung, aber für mich war das halt nichts.
Also, ich selber, was ich an Counter-Strike gegenüber anderen Ego-Shootern gut fand, war so dieser Team-Aspekt. Also, man ist ja in zwei Teams gegeneinander angetreten. Und das fand ich cool. Also, du warst in einem Team und dann konntest du sagen, ja, du geh mal links rum, du geh mal rechts rum. Und also ganz ehrlich, da ich ja nun wirklich schlecht war in solchen Spielen, hat so ein teambasiertes Spiel hat mir geholfen, weil ich da nicht auf mich alleine gestellt war, mit meinen Mad Skills da loszurocken, sondern ich konnte einfach, ja gut, ich war halt schlecht, aber dafür konnte ich dann halt hinten absichern oder halt als Kanonenfutter vorweggehen. Dann bin ich der Erste, der umgefallen ist. Aber ist ja egal, ne? Ich bin ja nicht in Person gestorben oder so, sondern bin ich halt umgefallen und dafür konnte dann der Rest meines Teams weiterarbeiten. Das fand ich ganz nett. Aber diese ganze Kriegsszenerie, die fand ich wiederum, ja, langweilig, also jetzt nicht irgendwie abstoßend, aber auch nicht geil. Aber bei Counter-Strike gab es ja auch eigene Maps, also eigene Karten, die Fans entworfen haben. Und da gab es schon sehr fantasievolle, zum Beispiel welche, wo die ganze Gegend sehr, sehr stark vergrößert war. Also man war quasi unterwegs in der Küche zum Beispiel. Ist man dann auf Herdplatten rumgelaufen oder durch die Spüle geschwommen oder sowas. Und das war wieder ganz fantasievoll. Aber ich sag mal, also Counter-Strike ist ja ein sehr bedeutendes Spiel. Wenn man sich auch mal so die Historie von Computerspielen oder auch von Netzwerkspielen anschaut. Aber ich als Kind der 90er hab's als amüsant in Erinnerung, aber auch nicht deutlich mehr. Ah, wobei, das
Also
fällt mir
ich
direkt noch eine Anekdote ein,
glaube,
weißt du?
sie.
Ja, okay. Und zwar, heute kann man ja alles googeln. Also wenn man irgendein Computerproblem hat, zum Beispiel wie vorhin. Vorhin konnten wir fast nicht aufnehmen, weil du Probleme mit deinem Skype hattest. Dann hab ich meinen Browser gestartet und habe oben eingegeben, Skype kein Audio, Android oder irgendwie sowas. Und hatte schon die Lösung. In den 90ern gab es das natürlich noch nicht, weil ja, das Internet einfach noch nicht so verbreitet war und auch noch nicht so angereichert war mit Informationen wie heute. Aber es gab ein Forum von Counter-Strike-Spielern, in dem habe ich mich ganz oft rumgetrieben, weil Counter-Strike-Spieler hatten jedes erdenkliche Computerspielproblem dieser Welt schon mal gehabt und gelöst. Und dann hattest du ein Problem mit deinem Monitor oder mit dem Internet oder auch mit AOL oder weiß der Teufel was, bist in dieses Counter-Strike-Forum gegangen, hast gesucht und hast die Lösung zu dem Problem gefunden. Also, obwohl ich selber Counter-Strike-mäßig nicht so aktiv war, war ich deswegen sehr oft in diesen Counter-Strike-Foren unterwegs. Naja.
Also genau, sowas ist dann hilfreich, ne? Aber ich habe ja, wenn, dann eher so Aufbauspiele gespielt. Also mit euch halt das Age of Empires. Ich habe überlegt gerade, ob ich da noch Ähnliches hatte. Pharao von Sierra war das, ja, Pharao, und was so in die Richtung ging, also wo man so Stück für Stück, Epoche um Epoche auch eine Stadt aufgebaut hat und dann immer so kleine Missionen erfüllen musste, irgendwie Bevölkerungszahl von, weiß ich nicht, 500 oder 25.000 oder so, das stieg dann immer. Und da habe ich mich dann durchgeführt. Das fand ich interessant. Ich weiß auch gar nicht, warum. Ich bin da einfach vielleicht so. Das hat mir Spaß gemacht. Macht mir auch nach wie vor Spaß. Wobei mittlerweile gibt es ganz, ganz fantastische Rollenspiele, die ich auch gerne spiele. Also so ein bisschen, das ist bei mir hängen geblieben von mit meinen Freunden auf LAN-Partys sein oder meine Freunde auf einer LAN-Party besuchen. Und ich muss gerade ein bisschen lachen, weil es so ein bisschen klingt, in den Zoo gehen und sich das angucken, was die anderen da so machen. Aber wir haben dann halt dabei gesessen und zugeguckt. Aber das war auch die Sozialisation damals, ne? Sonst hätte man sich irgendwie draußen zum, was hast du vorhin gesagt, Fußball spielen getroffen. Gut, als
Genau.
Mädchen vielleicht auch nicht, aber vielleicht schon, wie auch immer. Ich habe eher keinen Fußball gespielt, aber habe mich eher draußen getroffen, und wir haben uns halt so getroffen. Das war einfach ein anderes Miteinander, aber wir haben immer noch darüber gesprochen, was gerade passiert. Und was ich ganz bemerkenswert finde, wir haben ja selbstständig Probleme gelöst. Also wie du eben sagtest, PC-Probleme, Internet gab es so noch nicht, dass man alles googeln hätte können.
Ja.
Und auf so einer LAN-Party gibt es dann diese Sicherungen, die rausfliegen, oder bei einer Freundin ist mal das Netzteil durchgebrannt. Und so verschiedene, ne, da hat der Rechner nicht funktioniert, da hat der Anschluss nicht funktioniert, was auch immer. Das haben wir ja alles selbstständig gelöst, aber auch lösen müssen, weil uns hat ja auch ein Erwachsener, ein wenn der jetzt nicht gerade beruflich irgendwie in der IT war, nicht helfen können.
Ja.
Also das musste man sich selbst erschließen.
Und bei, also Jan wird vielleicht böse sein, weil wir jetzt halt schon viel über Computerspiele reden, aber das Thema passt gerade so gut, weil es auch um soziale Aspekte von Computerspielen im weitesten Sinne geht. Da möchte ich jetzt nämlich eine Anekdote erzählen, die, ich weiß gar nicht, ob du die so in der Form kennst, aber die ging aus von einem Computerspiel und hat unser soziales Leben, unseres gesamten Freundeskreises total verändert.
Okay,
Das
leg los.
klingt jetzt so wie diese heftig.co-Überschriften. So, er wollte einfach nur Computer spielen, aber was dann passiert ist, veränderte sein Leben. 1996 kam das Spiel DSA 3 Schatten über Riva raus. Und über verschlungene Wege hatte ich das. Ich weiß nicht genau warum, auf jeden Fall hatte ich DSA 3 Schatten über Riva. Ich habe vorher noch nie etwas Vergleichbares gespielt. Du hast dieses Spiel angemacht und das ist eins von diesen wenigen Spielen, die du startest und sie ziehen dich rein. Du vergisst Raum und Zeit um dich rum und wirst komplett reingesogen. Ich weiß nicht, was es war. Vielleicht die gute Musik, die extrem stimmungsvoll war. Ich weiß nicht, ob es an der Sprachausgabe lag, die zu der Zeit sehr selten war und mich deswegen total umgehauen hat, als ich irgendwie eine Person angeklickt habe und die auf einmal zu mir gesprochen hat. Aber dieses Spiel hat mich total gefesselt, obwohl ich überhaupt nicht ganz genau wusste, worum es in der Story geht, aber egal. Also das Setting war, man war in so einer mittelalterlichen Stadt, Riva, und da lief man halt rum und hat da irgendwas gemacht. Und du konntest irgendwelche Leute anklicken und dann passierte was. Also es war richtig toll. Und ich stellte fest, dass dieses Spiel auf einem sogenannten Pen-and-Paper-Rollenspiel basierte. Und ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, was das sein soll. So, wie jetzt Pen and Paper. Das heißt, man sitzt da rum ohne Computer, aber also eine LAN-Party ohne LAN, so was soll das denn sein nach dem Motto? Und habe mich informiert und ich weiß nicht mehr ganz genau, wie ich an das Regelwerk gekommen bin. Ob das dem Spiel beigefügt war in Teilen oder ob ich das irgendwie auch aus dem Internet hatte. Auf jeden Fall hatte ich dann über DSA 3 das DSA-Regelwerk und habe dann erst den Jan und dann euch davon überzeugt, das doch mal mit mir zu spielen. Und so wurden wir alle zu Rollenspielern.
Stimmt, du hast uns angefixt. Das war's. Und jetzt bin ich immer noch Rollenspielerin, aber nicht
Ja.
mehr im DSA-Universum. Ich wusste nicht, dass das von dem Computerspiel ausging. Oder ich habe es vielleicht vergessen. Aber jetzt hat mich deine Anekdote daran erinnert, dass ich damals die Schicksalsklinge hatte. Auch ein Computerspiel. DSA, die
Genau, das.
Schicksalsklinge. Der
Das ist
Vorgänger, ne?
der Vorgänger, genau richtig.
Und die habe ich bestimmt auch erst später bekommen. Also ich hatte meine Computerspiele immer nur, wenn die zufällig irgendwo mit dabei lagen. Ja, so Giveaways im Prinzip. Selbst gekauft, das ging bei mir erst deutlich später los, aus
Ja.
irgendwelchen Gründen. Ich weiß nicht mehr, aber ich bin dann irgendwie an die Schicksalsklinge gekommen und habe das auch sehr, sehr gern gespielt. Und ja, seitdem spiele ich auch sowohl also am Rechner als auch am Tisch
Ja.
gern die Rollenspiele. Das hat mich wirklich begeistert. Es ist auch schön, man schlüpft dann in eine andere Person und kann sich irgendwie anders ausprobieren. Das ist toll.
Ja. Na gut, schlagen wir mal einen Bogen zurück zum Internet, ehe wir die ganze Computerspiel-Episode jetzt schon
Ja,
aufnehmen.
Jan, es tut mir leid.
Ja, mir nicht, hahaha. Und zwar wollte ich noch kurz über Spam reden. Das ist nämlich auch eine Sache, die ich vergessen hatte. Und zwar, Spam-Mails sind ja heute der Fluch des Internets. In den 90ern waren Spam-Mails deutlich seltener. Und man hat sie noch von vorne bis hinten gelesen. Und ganz am Ende hat man sich erst gedacht, okay, das ist vielleicht gar nicht an mich gerichtet, so. Und ich wollte aber ein Kuriosum hervorheben, nämlich die Kaffee-Mails. Und zwar haben einige aus unserem Freundeskreis, mich eingeschlossen, Mails zum Thema Kaffee bekommen. Das Besondere darin war, es wurde Kaffee angepriesen. Gut, in Spam-Mails werden die Waren immer angepriesen, aber kein Kaffee von irgendeiner bestimmten Marke und ganz wichtig, es gab keine Möglichkeit, aus diesen Mails heraus irgendwie Kaffee zu ordern oder auf eine Kaffee-Order-Seite zu kommen. Im Prinzip war das nur eine Mail, in der drin stand, Kaffee ist so toll, Kaffee total lecker, morgens einen Kaffee trinken, dann startet man gut in den Tag, trinkt mehr Kaffee. Man hat diese Mail gelesen und man hat sich einfach gedacht, warum? Warum? Ganz
Okay.
merkwürdig.
Ja, scheint nicht wirklich eine Gewinnabsicht dahinter zu stehen.
Nee, irgendwie nicht. Also irgendwie, aber ich, mittlerweile kriege ich wieder so rätselhafte Spam-Mails, nämlich zum Thema Immobilien diesmal. Kein Link, keine weitere Erklärung, sondern ich habe auch teilweise schon gedacht, dass die Leute einfach eine falsche E-Mail-Adresse von mir haben, aber ich schreibe dann natürlich nicht zurück. Also lässt mich auf jeden Fall rätselhaft und nachdenklich zurück, sowas.
Ja, das war, ist inzwischen ein Fluch geworden, ne?
Ja, aber in den 90ern war das, hat man so selten Mails bekommen, da musste man einfach alles durchlesen, was man bekommen
ja,
hat.
Ja, genau. Was man viel bekommen hat, waren AOL-CDs.
Genau, dazu gibt es auch eine Anekdote, die kann ich gleich auch noch erzählen, aber vielleicht fängst du mal an mit den AOL-CDs, oder?
Nö, also die gab es irgendwann gab es sie wie Sand am Meer. Also man hat mit denen gebastelt, weil die gab es wie Joghurtbecher.
Ja.
Ja, die waren überall.
Die kamen ja auch per Post und die waren am Eingang zum Supermarkt, stand immer
überall,
so ein Sammler.
In jeder Zeitschrift irgendwo waren zwei Stück drin. Wir haben wirklich gebastelt mit, also so am Faden aufgehängt, ganz viele, und dann hat man so eine CD-Kette gehabt, die konnte man sich schön ins Zimmer hängen, anleuchten und drehen, und dann hat es halt lustige Lichteffekte gegeben, ja. Weiß nicht. Ich weiß noch nicht mal warum. Also wollte AOL die alle loswerden. Ich weiß nicht, was da los war, aber es hat die Wohnung überschwemmt.
Also erstmal war das eine ganz aggressive Werbung. Und dann gab es auch einen Grund, warum bei uns im Freundeskreis auch so viele im Umlauf waren. Das ist eine Anekdote, die habe ich dem Jean schon in der Sammelstücke-Episode erzählt. Aber hinterher ist mir aufgefallen, dass sie gar nicht so ganz aus den 90ern ist oder wir uns zumindest nicht mehr sicher sind. Und dann habe ich es einfach rausgeschnitten. Woraufhin irgendjemand in der Kommentarspalte meinte, warum redet ihr nicht über AOL-CDs? Also ist diese Anekdote jetzt hiermit offiziell nachgereicht. Und zwar gab es eine Aktion namens No More AOL-CDs. Die hatte sich zum Ziel, so viele AOL-CDs wie möglich zu sammeln, an Zentrallager zu schicken und die dann alle vor dem AOL-Hauptquartier in, was weiß ich wo, irgendwo in den USA auszukippen. Und ich fand die Aktion total toll und habe mir gedacht, okay, machen wir es so, dass ich quasi in unserem Freundeskreis die Dinger sammle, die dann an das irgendwie ein deutsches Regionallager schicke und die das dann in die USA schicken. Mhm. Also habe ich alle Leute gebeten, wann immer sie diese AOL-CDs hatten, sie mir doch zu geben. Oder sie zumindest für mich aufzubewahren. Und das waren riesige Mengen, die da zustande kamen. Da haben, meine Mutter hat netterweise fast so ein ganzes Display in so einem Laden von diesen AOL-CDs befreit und sie mir mitgebracht. Und ich hatte wirklich Tonnen, also bestimmt 1000 von diesen AOL-CDs krass. Bei mir zu Hause. Also
in
richtig, richtig
Zimmer,
viele.
Mit Dachschräge. Oh je.
Ja, genau. Ich meine, so eine CD selber nimmt ja nicht so viel Platz weg. Die hatte ich halt irgendwo in irgendeiner Kiste. Und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist es soweit, jetzt schickst du die mal ab. Und dann ist mir aufgefallen, dass so CDs einfach schweineschwer sind. Und das kriegst du nicht ohne Sperrgutporto und sonst was mal eben verschickt. Du brauchst also erstmal eine stabile Pappkiste, weil so eine normale Pappkiste zerreißt, wenn du da 1000 CDs drin hast. Und dann brauchst du genug Porto. Und das hatte ich alles nicht. Und so viel war mir die Aktion auch nicht wert. Also habe ich mich halt dagegen entschlossen, diese CDs weiterzugeben. Also saß ich da mit 1000 CDs und meine ganzen netten Freunde und Eltern haben mir auch immer noch neue gegeben. So, ey, du sammelst doch AOL-CDs. Und also hatte ich die einfach in rauen Mengen und alle Tricks, die du eben schon gesagt hast. Ich hatte einen Spiegel aus AOL-CDs, ich hatte eine Kette aus AOL-CDs, ein Mobile aus AOL-CDs. Ich habe die als Tassenuntersetzer für den Tisch benutzt. Aber Hand aufs Herz, damit kriegst du vielleicht 100 los, wenn du wirklich ein großes Mobile baust, aber nicht 1000.
Richtig, ja. Du hättest dir ein Bett aus AOL-CDs bauen können, aneinander zu kleben.
Ja, ich habe dann versucht, sie wegzuschmeißen, aber der gelbe Sack ist dann daraufhin einfach durchgerissen.
Ja.
Also es war echt eine Weile ein Fluch, diese AOL-CDs zu haben. Naja.
Und wo sind sie hingekommen?
Zu Diddlemaus. Nein, ich weiß es nicht. Also irgendwann... irgendwann
also die
haben wir die
entsorgt. Also die Diddlemaus ist mit den AOL-CDs weggeflogen. Die hat sich wahrscheinlich einen Flieger draus gebaut.
Wollte ich auch gerade sagen. Die hat sich daraus ein Raumschiff gebaut und ist zum Heimatplanet der Diddlemäuse geflogen. Ein Glück.
Genau.
Sonst hätte
und die haben jetzt auch AOL, ja? Also die sind jetzt gut angebunden.
Genau, stimmt. Diddlewelt.de oder sowas. Ja, stimmt. Also AOL-CDs, das war echt eine gewisse Geißel der 90er oder der End-90er, muss man sagen. Also war ja schon eher Ende der 90er, als das so richtig aufkam. Haben wir jetzt diesen Themenbereich Internet abgeschlossen oder fällt dir dazu noch irgendwie was Brennendes ein?
Tauschbörsen? Habt ihr auch drüber gesprochen, gell?
Ja, wir haben über Napster gesprochen. Und ich habe in meiner Vorbereitungsmail, die ich dir auch geschickt habe, habe ich noch so angesprochen, möchte ich noch mal kurz drüber reden. Ich weiß nicht, ob ich in der EZ-Episode die Wichtigkeit von Tauschbörsen genug gewürdigt habe. Also, weil es ist auf so einem einfachen Level einfach so, ja, man kam auf einmal günstig an alles dran. Aber man darf auch nicht vergessen, dass das, was an Tauschbörsen geboten haben, etwas unerhört Neues war. Du hast was im Radio gehört, ein Lied, das du gut fandst. Und du hast es eingetippt in das Suchfenster dieser Tauschbörse und zack, hattest du das Lied. Manchmal in einer komischen Qualität oder sowas. Manchmal war es auch nicht das Lied, sondern irgendwas anderes. Aber in der Regel hattest du unbegrenzten Zugang zu allem, was das Musikherz begehrte. Und wegen des MP3-Formats das Ganze auch in recht kurzer Zeit und annehmbarer Qualität. Und das ist ja heute auch noch so. Wenn man irgendein Lied haben will, dann kann man das in aller Regel bei YouTube oder sonst wo gucken oder hören. Aber ich sag mal, vor Napster gab es das im Prinzip nicht. Wenn du ein Lied hören wolltest, musstest du warten, bis es auf CD rauskommt. Und bis zu dem Zeitpunkt willst du es vielleicht schon gar nicht mehr haben. Und dann musst du auch noch, das habe ich auf jeden Fall im Internet-Podcast schon gesagt, dann musst du 10 Mark für eine Maxi-CD bezahlen. Mhm. Also umgerechnet 5 Euro für einen Tonträger, auf dem das Lied ist, das du möchtest. Und ganz viel Quatsch.
Genau, ja. Das war einfach super teuer. Also ich meine, ich weiß nicht, wie viel Taschengeld so üblich war oder auch jetzt üblich ist. Aber ich habe jedenfalls nicht so viel Taschengeld gehabt, dass ich mir immer diese CDs kaufen konnte oder wollte. Ich meine, du hast sie dir einmal gekauft und dachtest, oh super, im Vergleich zu einem ganzen Album war so eine Maxi-CD nämlich billig. Ja. Und da war das Lied drauf. Und dann hast du dir einmal gekauft, hast dann gedacht, okay, da sind jetzt irgendwie 5 Stücke drauf, das ist definitiv alles das Lied und da steht dann immer irgendwie noch was dahinter, das mal gucken, legst es ein, hörst deinen Song an und hörst dann irgendwie noch 4 weitere Versionen, wo man irgendwie Augenzucken von kriegt und sich nicht so sicher ist, wie man sein Gesicht jetzt verziehen soll.
Ja.
Ja, und da hast du halt dann deine 10 Mark für hingelegt. War ein teurer Spaß und das hat man vielleicht einmal gemacht. Möglicherweise hat man es auch noch ein zweites Mal versucht, aber spätestens beim dritten Mal hat man sich das ganz genau überlegt und dann einfach gelassen.
Ja. Also ich hatte Mitte der 90er ein Taschengeld von 20 Mark, glaube ich. Mhm. Wobei 90er sind ein langes Jahrzehnt. Was heißt langes Jahrzehnt? Das ist genauso lang wie das andere Jahrzehnt auch, genau 10 Jahre. Aber auf jeden Fall ist das halt eine lange Zeit, das wollte ich sagen. Und deswegen weiß ich nicht, an welchem Ende der 90er ich halt diese 20 Mark Taschengeld hatte. Aber 20 Mark, das sind 2 Maxi-CD, also pro Monat. So. Das heißt, wenn du dir eine Maxi-CD kaufst, ist dann auf einen Schlag dein halbes Taschengeld komplett weg.
Ja.
Das hast du dir dreimal überlegt oder fünfmal. Ja. Und dann ist auch die Sache, dass diese Maxi-CDs eine unglaubliche Friemelei waren. Also, ich weiß nicht, ist vielleicht eine Sache, die in anderen Haushalten auch bekannt ist. Auf jeden Fall ist das bei uns immer so gewesen. Wenn man putzt, hört man laut Musik. Hat meine Mutter immer, hat ungünstigerweise immer ab 9 Uhr morgens am Samstag geputzt und hat uns dann immer mit ihrer schönen Musik geweckt. Aber auf jeden Fall gab es halt Musik. Laut. Und dann hast du da dein eines cooles Lied gehört, warst am Putzen und auf einmal stellst du fest, oh nein, noch 20 Sekunden bis Liedende, schnell zurückrennen zum CD-Player, sonst fängt der, was weiß ich, DJ Ötzi Special Remix an. Also zurück in die Küche hechten, wo halt der CD-Player stand, dann warten, bis das Lied vorbei ist, CD wechseln, total umständlich und dann hat man nochmal 3 Minuten zum Putzen, ehe man quasi nach dem nächsten Lied wieder zurückrennen muss. Total dämlich. Und Napster hat einfach dafür gesorgt, dass man die Songs digital hatte. Man konnte sich in Winamp eine schöne Playlist zusammenstellen, die halt genau nach den eigenen Vorstellungen ablief.
Genau. Winamp. It really whips the llama's ass. Und später konnte man das ja auch dann noch auf ein CD-Rolling brennen, seine eigene Playlist, ja, und das dann halt in den CD-Player einlegen. Und das war hervorragend. Ich meine, was das bedeutet hat, dass ich mir nach meinem Gutdünken meine Musik, die ich gern höre, zusammenstellen kann zu einer großartigen CD.
Und das ist heute das total ist, selbstverständlich, aber das war
heute,
ganz
also
neu.
Ja, heute ist es auch sehr bequem. Heute muss ich nicht mehr auf CD brennen, ich kann es als MP3 gerade hören.
Ja.
Da war das ja noch nicht so. Da, auch wenn man im Auto unterwegs war, war ja eine schöne Sache, wenn man eine CD einlegen konnte. Sonst hätte man ja noch einfach eine Kassette gehabt, gell?
Ja. Und Autos. Auch, auch da eine Geschichte aus meiner Jugend. Und zwar ist es, heute ist es ja das Leichteste der Welt, wenn man von eigener Musik geweckt werden möchte. Die meisten Handys unterstützen das sowieso. Smartphones haben halt auch die Möglichkeit, Musik zu speichern. Und dann kann man sagen, ich möchte morgen früh von dem und dem Lied geweckt werden. In den 90ern ging das nicht. Ich wollte das aber. Also was habe ich gemacht? Ich habe mir eine Playlist erstmal in Winamp zurecht geklickt, sag ich mal. Mhm. So. Dann habe ich einen Task im Windows Task Manager aktiviert. Also eine Aufgabe, die zeitgesteuert diese Playlist startet. Nämlich morgens um 6, glaube ich. Oder um 7. Jedenfalls rechtzeitig vor der Schule. Dann habe ich eine Zeitschaltuhr gestellt, die meine Anlage zu der Zeit, wo der PC halt auch dran angeschlossen war, zu der Zeit gestartet hat. Der PC blieb halt nachts an. Und dann wurde ich ganz lange morgens einfach von dieser Musik geweckt. Also die Zeitschaltuhr aktivierte die Anlage, der Taskmanager aktivierte Winamp und dann ging's los. Mit zwei Kollateralschäden. Das eine ist, manchmal war die Anlage so dermaßen laut eingestellt, was ich aber in meinem Teenager-Zombie-ähnlichen Schlaf nicht hörte, dass meine Eltern aus einem Stockwerk tiefer hochgerannt kamen mit Ringen unter den Augen und diese Anlage ausgemacht haben. Und der zweite Kollateralschaden ist, dass diese Playlist anfing mit I Don't Like Mondays von den Boomtown Rats. Ein Lied, das ich, weil ich einfach bestimmt ein Jahr lang immer davon geweckt wurde, heute nicht mehr hören kann. Also in dem Moment, wo ich auch nur, das fängt ja an mit so einem schnellen Klavier, nicht Crescendo, aber halt von einer relativ hohen Note bis zu einer tiefen Note wird da einmal das Klavier runtergespielt. Und wenn ich das schon höre, denke ich mir immer, boah, nee. Wir hatten noch eine Episode, nämlich Game Shows. Mhm. Da hast du mir im Vorfeld gebeichtet, die hast du gar nicht angehört. Ich bin schockiert. Nee,
die ist an mir vorbeigegangen. Ich wusste gar nicht, dass die draußen ist.
Ich bin schockiert, traurig und auch ein wenig beleidigt, aber naja. Wir haben viel über Game Shows geredet, vor allen Dingen aber über die 100.000 Mark Show. Mhm. Die fand der Jan ganz, ganz extrem super und hat da lang und breit uns erklärt, wie diese Show funktioniert und was den Reiz für ihn ausgemacht hat an dieser Show. Und auch da will ich jetzt mal ein bisschen in die junge Mädchenkerbe einschlagen. Mhm. Und zwar behaupte ich, dass die 100.000-Mark-Show deswegen so eine Faszination auf Jan ausgeübt hat, weil es um Abenteuer ging und um grundmännliche oder Grundjungs-Attribute, nämlich irgendwie körperliche Sachen, sich bewegen, irgendwie tauchen und schwimmen und durch so einen heißen Draht und sowas. Mhm. Und wollte deswegen mal dich fragen, wie du denn die 100.000-Mark-Show in Erinnerung hast.
Ja, jetzt bin ich entweder zu wenig Mädchen und zu viel Junge von den Attributen her oder deine These stimmt nicht.
Also das kann nicht
ich sein. Ich habe diese Show sehr, sehr gerne geguckt.
Okay.
Ja, ich habe die wirklich gern geguckt, weil die war spannend und die war neu. Und bei dieser Tauchsache habe ich manchmal auch weggeguckt, weil mir das irgendwie zu viel war. Aber die musste ja die Luft anhalten so lange. Gell? Und dann war es auch nur so, ja, schaffen die es jetzt oder nicht? Es war schon, da hat man mitgefiebert. Ich habe da mitgefiebert.
Ja.
Und das war wirklich eine tolle Sendung. Ich mochte sie gern. Ich finde es schade, dass die nicht mehr läuft. Ich habe es damals schade gefunden. Ja. Das Abenteuer, also ich habe mit euch DSA gespielt. Da ging es ja auch um Abenteuer. Ich denke, das ist auf jeden Fall was, das Mädchen auch sehr anspricht.
Schade, dann greift meine tolle These nicht. Naja, egal.
Ja.
Denke ich mir eine neue These aus. Aber zum Thema Klischees, also Jan und ich konnten ja diese ganzen Romantiksendungen so gar nichts abgewinnen. Herzblatt, Gut Geld oder Liebe vielleicht, aber vor allen Dingen halt wegen der Comedy vom Jürgen von der Lippe, aber Herzblatt war doof, Traumhochzeit war auch nicht toll und solche Sachen. Wie hast du denn derartige Romantiksendungen geguckt?
Also Traumhochzeit habe ich geguckt. Ja, das ich glaube nicht so gezielt, dass ich halt geguckt habe, oh, jetzt ist Traumhochzeit Zeit und jetzt schalte ich den Fernseher ein, aber wenn es lief, habe ich es geguckt und fand das auch ganz nett. Ich habe heute versucht zu überlegen, warum fand ich das ganz nett und also das Beste, was mir eingefallen ist, ist einfach halt dieser Gedanke, die haben eben diese Heiratsanträge auch gezeigt. Und es war schon sehr romantisch und auch ideenreich. Ne? Du guckst natürlich, ja, es geht halt um Liebe und das Paar, das da zusammen sein möchte. Und Die mussten auch irgendwelche Spiele machen, meine ich, gell, und irgendwas raten. Das war dann auch immer noch mit Hochzeitsthematik. Das war spannend und das war aber auch schön. Und das Thema, also Liebe und das Pärchen findet sich. Und dann gab es noch so eine Zeremonie hinten dran. Das war einfach spannend für mich, also aus der weiblichen Sicht jetzt, von der Romantik her anzusehen.
Ja, okay.
Herzblatt und was, das fand ich nicht so spannend. Das waren, glaube ich, diese, also, oder ich irre mich jetzt total, aber es waren doch im Prinzip diese Blind Dates, oder?
Es war im Prinzip, waren das diese drei Kandidaten
Ja,
und
genau.
eine Kandidatin, die mit diesen, die diesen drei Leuten immer Fragen stellen konnte. Und
Ja.
die musste die dann beantworten und hinterher konnte die sich dann da, dafür entscheiden, mit einem dieser drei Kandidaten, ich glaube, essen zu
Auszugehen.
gehen oder auszugehen, irgendwie
Aber die
sowas.
hat sie die gesehen, da war das auch so, dass sie nur die Fragen stellen
Die
konnte.
hat sie nur gehört und quasi
Genau, das
erst
war
so,
so,
erst
also im
nach.
Prinzip diese Blind Date, diese öffentlichen Blind Dates.
Genau, erst nachdem
Ja.
sie sich für einen Kandidaten entschieden hat, ging dann irgendwie die
Genau,
Schattenwand
ja.
runter oder was auch immer.
Ja, genau. Also das habe ich manchmal gesehen, aber jetzt auch, also anders als Traumhochzeit, hat mich das jetzt nicht begeistert.
Ja.
War nichts, was ich so weiter verfolgt habe. Und Traumhochzeit eben, vor allem wegen diesem Hochzeitsthema, weil da viel drüber gesprochen wurde oder viel dafür gemacht wurde. Man hat sich die Brautkleider angucken können und auch die Anzüge und wie die zurechtgemacht waren, die Paare. Das war schön.
Gut, ich wollte jetzt auch noch eine weitere Gameshow nachreichen, wo uns ein Hörer darauf hingewiesen hat. Wir haben nämlich über Takeshis Castle geredet und haben dann quasi aufgehört, obwohl direkt nach Takeshis Castle ja immer American Gladiator lief.
Ah ja.
Kannst du dich daran noch erinnern?
Ich kann mich an Takeshis Castle erinnern und dass danach was lief, wo ich ausgeschaltet habe, weil ich es nicht mehr interessant fand.
Es war auch relativ uninteressant, aber man hat es meistens noch angelassen, oder ich habe es meistens noch angelassen, weil zu der Zeit erstmal nichts anderes kam. Und zwar ging es einfach darum, dass sich immer so zwei Kontrahenten bekriegt haben und mit mehreren verschiedenen Waffen oder sowas. Und eine der bekanntesten ist halt, wo die mit so riesigen, wie so diese Ohrwattestäbchen aufeinander eingedroschen haben und sich von, ich glaube, von so einem Pfahl runtergeschubst haben und so. Und das war.
Stimmt, daran kann ich mich erinnern.
Genau, das war auch interessant. Und das einzig Interess oder besonders Interessante, was mir im Gedächtnis geblieben ist, ist die Tatsache, dass sie im Deutschen nur genau zwei Synchronsprecher neben dem Kommentator hatten, nämlich einen, der so eine Testosteron getragene Männerstimme hatte und immer total, also wo die Stimme immer klang wie ein Reibeisen, und eine Frauenstimme, die auch so eine extrem tough war. Aber du hast im Hintergrund hast du immer die Originalstimmen gehört. Und dann hast du halt die normalen Stimmen im Hintergrund gehört, so, ja, ne, wie lief's denn eben so? Und dann haben die halt gesagt, well, you know, quite good oder was auch immer. Und im Vordergrund hörtest du die tiefst männliche deutsche Stimme, ja, nun, es lief total super. Und dieser Gegensatz war einfach so unglaublich, dass ich da immer laut loslachen musste.
Das klingt auch witzig. Siehst du, ich hab's nicht geguckt, ich habe einfach ausgemacht. Ich habe mir Takeshis Castle angeguckt und dann, das war eine gute Sendung.
Ja.
Ging es ja
Ja,
auch
das
irgendwie um
war.
Abenteuer, ja.
Genau, so, sozusagen schon, genau.
Siehst du dein Klischee wieder?
Ja, schade, ne?
Bekräftigt.
Ich dachte, ich könnte jetzt hier richtig schön ein Männer-Frauen-Klischee-Ding aufmachen, aber hat ja nicht so ganz
Ja,
geklappt.
nee, die Klischeekiste, die klappt heute nicht so. Aber vielleicht sprichst du auch mit der falschen Frau. Ich weiß es nicht. Ich kann ja auch gar nicht für alle sprechen, aber ich habe den Eindruck, dass die Klischees halt eben Klischees sind, weil sie nur auf einige zutreffen.
Ja, aber das, was du bis hierhin erzählt hast, deckt sich ja auch größtenteils mit dem, was meine Frau oder meine Schwester schon so erzählt haben. Also wird schon alles so stimmen, was du da behauptest.
Okay, dann kann ich ja beruhigt sein.
Gut, ich bin sonst durch mit meinen Themen.
Ja.
Wie, wolltest du noch irgendwas sagen? Das ist jetzt die Chance, irgendwas zum 90s Rewind Podcast beizutragen.
Okay, das heißt, die ganze Stunde vorher war nicht die Chance, was beizutragen.
Oh, doch.
Nein, ich habe jetzt kein eigenes Thema mehr. Will eigentlich kann ich auch und will ich auch nur sagen, dass es mir ganz viel Spaß gemacht hat und ich dir sehr für diese Gelegenheit danke. Und dem Jean. Der Jean glänzt ja durch Abwesenheit, dem danke ich auch.
Genau, vielleicht kram ich in irgendwelchen alten Audiodateien und spiele den Jean an dieser Stelle ein, wie er auch irgendwas sagt oder so. Keine Ahnung. Muss
Alles
ich mir gleich
klar.
mal überlegen. Gut.
Gut.
auch im Namen von Jan danke ich dir dafür, dass du hier nochmal ein anderes Licht auf unsere Themen geworfen hast. Und vielleicht hören wir uns ja nochmal in einer Episode wieder.
Ja, auf jeden Fall. Ich hätte da Spaß dran.
Ja, dann bleibt mir nur eins zu sagen. Schönen Abend noch und tschüss.
Tschüss.
Ach, warte mal. Ach, ich habe ja alles vergessen, Philipp.